Realität entfernt liegt. Denn, und der Satz geht ja noch weiter, wenn wir nochmal den Vers 15 anschauen. Dort steht, denn auch wenn jemand im Überfluss lebt, dann hängt sein Leben nicht von seinem Besitz ab. Jetzt komme ich nochmal zu der Kernaussage, dem Prinzip dieses Textes. Bibeltexte basieren meistens auf einem ihnen zugrunde liegenden göttlichen Prinzip. Deshalb glaube ich auch, dass wir jeden Text aus der Bibel predigen können, weil jeder Text ein uns von Gott geschenktes Wort ist. Und jeder Text hat ein Prinzip, ein göttliches, was manchmal ein bisschen offensichtlicher ist und manchmal etwas schwerer zu finden ist. Aber in diesem Satz, denn auch wenn jemand im Überfluss lebt, so hängt sein Leben nicht von seinem Besitz ab. Damit kommen wir der Kernaussage des Textes ganz schön viel näher. Und diese Prinzipien, die ziehen sich durch die gesamte Bibel. Also sie sind von vorne bis hinten zu finden. Und sie spiegeln Gottes Charakter und seinen Willen wider. Das ist so ein, das hier in diesem Vers, das ist das allgemeine Prinzip, das Jesus in den folgenden Lehre über materielle Dinge entwickelt. Wenn wir in der Einstellung leben, dass unser Leben davon abhängt, was wir haben, was wir besitzen, dann leben wir in Habsucht. Und Habsucht ist Götzendienst. Das können wir in Kolosser 3, Vers 5 lesen. Habsucht ist Götzendienst. Ich würde mich ja fast dazu hinreißen lassen, zu sagen, so einfach ist das, weil so einfach finde ich das gar nicht, aber so einfach ist das. Jetzt wird Jesus praktisch. Ihm ist es nämlich wichtig, dass alle Anwesenden verstehen, was er meint. Und dafür erzählt er ein Gleichnis. Ein Gleichnis erzählt er immer, wenn er etwas veranschaulichen möchte. Das ist typisch Jesus, denn seine Prinzipien sind zwar klar und deutlich, aber es ist ihm ein Anliegen, es so zu veranschaulichen, dass jeder Mensch es verstehen kann. Alt, jung, ungebildet, gebildet. Und wir wissen, wenn ein Grundsatz oder ein Prinzip mit einer Geschichte einhergeht, dann können wir uns das viel besser merken. Also es hängt aus auch das Gleiche wie mit so einem Bild, was Petra jetzt erzählt hat mit dem Glas. Ich weiß jetzt immer noch, dass es da diese mehreren Elemente gab, die man da reintun konnte. Und vielleicht kann sich der ein oder andere von euch auch relativ gut an das erinnern, was Petra erzählt hat. Es liegt daran, dass es ein Bild ist. Mir ist total wichtig, bevor wir das Gleichnis zu lesen, zu sagen, dass es dabei nicht um die Moral von der Geschichte geht. Da ist nämlich so eine feine Linie. Es geht nicht um die Moral von der Geschichte, weil eine Moral ist eher was Belehrendes und auch manchmal ein bisschen was Erniedrigendes, wenn man dann so denkt, oh Mist, ich habe die Moral irgendwie in meinem Leben verpasst. Darum geht es Jesus nicht. Es geht ihm darum, dass wir seine göttlichen Prinzipien verstehen und danach leben lernen. Jesus ist nämlich, wie wir schon festgestellt haben, der Richter und der Anwalt unseres Lebens. Er hat für uns Leben in Fülle und das ist was komplett anderes, als uns belehren zu wollen oder erniedrigen zu wollen. Und mit dieser Grundannahme, Jesus hat Leben in Fülle, dürfen wir jetzt das Gleichnis lesen. Die Verse 16 und 17. Dazu erzählte Jesus ihnen ein Gleichnis. Die Felder eines reichen Grundbesitzers brachten eine besonders gute Ernte. Da überlegte er, was soll ich tun? Ich habe nicht genug Platz, um meine Ernte zu lagern. Der Grundbesitzer war erfolgreich. Er war auch schon vor seiner üppigen Ernte reich und hatte jetzt noch mehr. Und dabei können wir wirklich über Segen sprechen. In diesem Vers liegt überhaupt keine Wertung. Wir können über Segen sprechen. Eine reiche Ernte ist überhaupt nichts Verwerfliches. Wir freuen uns ja auch heute hier über das, was wir hier haben. Und das ist ja nur ein klitzekleiner Teil von dem, was wir im Supermarkt oder an sonstigen Gelegenheiten vor Augen geführt bekommen. Was für eine reiche Ernte. Wow. Also, eine reiche Ernte ist wirklich nichts Verwerfliches. Das Predigerbuch im Alten Testament, das beschreibt es nämlich auch nochmal. Und das zeigt auch und führt uns auch vor Augen, dass wir eigentlich gerne so in Schwarz-Weiß Schubladen denken. Ja? Also, es ist jetzt schon ein bisschen kompliziert zu sagen, eine reiche Ernte ist nichts Verwerfliches und dann dieses Gleichnis geht entsprechend weiter. Gott fordert am Ende sein Leben. Hä? Okay, ein klares Ja, ein klares Nein, das wäre irgendwie interessanter oder leichter für uns Menschen zu verstehen. Aber im Predigerbuch lesen wir, es gibt darum kein größeres Glück für den Menschen, als dass er isst, trinkt und sich's gut gehen lässt, als Ausgleich für seine Arbeit. Auch ich habe eingesehen, das kommt allein von Gott. Das steht in Prediger 2, Vers 24. Und in Prediger 5, Vers 18 und 19 steht, und es gibt auch diesen Fall. Gott schenkt einem Menschen Reichtum und Schätze. Darüber hinaus lässt er ihn von seinen Gütern essen. Er darf sein Leben, darf seinen Besitz und sein Leben genießen als Ausgleich für seine Arbeit. Das ist eine ganz besondere Gabe Gottes. Du darfst dich freuen über das, was du hast. Und wenn etwas von dem, was du besitzt, gerade eben auf der Folie zu sehen war, dann musst du dich nicht schlecht fühlen. Gott hat dich reich beschenkt. Und es heißt nämlich nicht automatisch, dass du habgierig bist. Trotzdem spricht Jesus die Warnung aus. Und wir schauen tiefer in den Text. Wir schauen nämlich in das Innere des Grundbesitzers. In Vers 17, da stellt er sich die Frage, was soll ich tun? Er steht vor einem Problem. Er steht vor einem wirklichen Problem. Was soll ich tun? Offensichtlich bereitet ihm das, was er hat, sein Reichtum, nämlich Sorge. Mehr noch, was er erlebt, führt dazu, dass er sich komplett in sich selber verstrickt. Sorgen und Egoismus, das sind gerade seine größten das Größte, womit er sich beschäftigt. Sein Besitz, der vorher schon groß war, wurde jetzt noch größer, wahrscheinlich auch für ihn unerwartet groß. Und jetzt fragt er sich, wie er vorgehen soll. Was soll ich tun? Ich habe nicht genug Platz, um meine Ernte zu lagern. Ich habe eine Idee. Ich reiße meine Scheunen ab und baue größere. Dort werde ich dann meine Vorräte lagern. Dann kann ich mir, also meiner Seele, sagen, gönn dir Ruhe, iss, trink und genieß das Leben. Also dieser Grundbesitzer, der scheint sich wirklich daran festzuklammern, was er hat. Ich habe versucht, das so ein bisschen zu highlighten, zu betonen, dass er sich wirklich nur um sich selber dreht. Meine, ich. Er hat aber auch keine andere Wahl. Er hat nur seine Ernte. Sie ist alles, was er hat. Darauf baut er sein Leben auf. Er hat keine andere Wahl. Er muss sich irgendwie sorgen. Erinnert ihr euch an die Predigt von Ben vor 2 Wochen? Da ging es auch um Sorgen. Und ich aktiviere, wenn ihr da wart, eure grauen Hirnzellen. Es ging nämlich um Sorgen. Und es ging um das Gebot, dass wir uns keine Sorgen machen sollen. Es ist wirklich ein Gebot. Denn in dem Text von damals, da wurde uns sehr klar vor Augen geführt, dass in der Gegenwart Gottes Sorgen nichts zu suchen haben. Entweder man macht sich Sorgen oder man lebt in der Gewissheit und im Angesicht Gottes und weiß, dass er derjenige ist, der sich kümmert. Wenn ein Mensch jedoch nicht mit Gott lebt und nicht vor seinem Angesicht, dann hat er keine andere Wahl, so stand es auch im Text, so hat Ben es auch herausgearbeitet. Dann hat er keine andere Wahl, als sich zu sorgen. Sie sind nämlich das Einzige, woran er sich festklammern kann. Seine Sorgen, sein Besitz, die Sorgen darum, wie kann er das irgendwie bei sich behalten. Und so geht es dem Grundbesitzer hier nämlich auch. Das Gegenteil von seiner Habgier, das wäre Großzügigkeit. Es gibt nämlich zu all diesen Götzendienst-Dingen, die auch in Kolosser 3, Vers 5, wer das nochmal nachlesen möchte, aufgezählt sind, da gibt es immer auch einen Gegensatz zu. Etwas, was der Heilige Geist in uns bewirken kann. Und das Gegenteil von Habgier ist die Großzügigkeit. Wäre der Mann nicht habgierig, sondern großzügig, dann würde er vielleicht auf die Idee kommen, was er mit dem Überfluss an Ernte anfangen kann. Und er würde anfangen, das mit anderen zu teilen. Er würde überlegen, wer hat weniger, wer braucht es und wem kann ich was davon abgeben. Und Leute, vielleicht hätte er dann trotzdem immer noch mehr als in seine Speicher passen und er müsste vielleicht trotzdem noch größere Speicher bauen. Und das wäre dann aber nicht mehr die Habgier. Vielleicht könnte er dann nämlich auch langfristig überlegen, wer davon noch ein Nutznießer oder wer davon noch einen Segen erfahren könnte. Versteht ihr diese feine Linie, wo die Habgier aufhört und wo die Großzügigkeit anfängt? Nur kann man nicht seinen Besitz lieben und Gott lieben. Man kann nicht das Geld lieben und Gott lieben. Das schließt sich gegenseitig aus. Das steht an dieser Stelle nicht ganz so deutlich. Wohl, so hängt man sein Leben an den Besitz, an den Überfluss. Ja, dann hängt man sein Leben ja nicht an Gott. Es gibt andere Bibeltexte, in denen wird das sehr, sehr deutlich. Da wird das Geld als der Mammon beschrieben und dann steht dort, du kannst nicht den Mammon lieben und Gott. Puh, das ist ganz schön krass. Aber es stimmt, denn entweder hast du die Kontrolle über dein Geld oder gibst die Kontrolle über dein Geld ab an Gott oder das hat die Kontrolle über dich. Bei dem reichen Grundbesitzer kann man deutlich sehen, dass sein Besitz ihn kontrolliert. Denn er überlegt ja ganz, ganz zwanghaft, wie kann ich denn damit jetzt überhaupt umgehen? Oh ja, ich habe eine Lösung gefunden. Oh, puh, okay, gut. Der Besitz kontrolliert seine ganze Lebenseinstellung. Wenn ich es erst gut verstaut habe, dann kann ich mich auf die faule Haut legen. Ach, das habe ich mir sowas von verdient. Das Gleichnis geht noch weiter. Jesus bringt nämlich Gott ganz persönlich ins Spiel. Vers 20 und 21. Aber Gott sagte zu ihm, du Narr, noch in dieser Nacht werde ich dein Leben von dir zurückfordern. Wem gehört dann das, was du angesammelt hast? So geht es dem, der für sich selbst Schätze anhäuft, aber bei Gott nichts besitzt. Was bleibt, wenn ich nicht mehr bin? Okay, jetzt wird's existenziell. Aber ich habe euch ja schon vorgewarnt, dass es hier um mehr geht als um Habgier, sondern um Leben und Tod. Aber der Reihe nach. Du Narr, sagt Gott. Das kann man auch übersetzen als du Dummkopf. Boah, okay. Noch in dieser Nacht werde ich das Leben von dir zurückfordern. Hier steht wirklich zurückfordern, auch im Griechischen. Und das zeigt uns, dass das Leben von irgendjemandem gegeben wurde, der es auch wieder zurückfordern kann. Und auch das Bild von Leben und Tod und von demjenigen, der das Leben gibt, das war in dieser Zeit, also dieser Grundbesitzer, der ja fiktiv ist, aber im jüdischen Kontext eben hier angebracht wird, der lebt in dem Verständnis, dass Gott der Geber des Lebens ist und dass er auch das Recht hat, es wieder zurückzufordern. Und Gott erinnert ihn daran. Hey, ich könnte heute Nacht dein Leben von dir zurückfordern. Was bleibt denn dann? Warum wird er eigentlich so verurteilt? Warum wird er von Gott als Dummkopf bezeichnet? Ich betone das nochmal. Der Fehler des Mannes liegt nicht in seinem Reichtum. Es liegt nicht darin, wie er zu dem Reichtum oder dass er zu dem Reichtum gekommen ist. Eine große Ernte ist in Gottes Augen überhaupt nichts Falsches. Gottes eigene Kreativität, seine Macht und seine Vielzahl an den Dingen, die er uns schenkt, an Lebensmitteln, an Fähigkeiten, Dinge zu entwickeln und so weiter. Das zeigt uns ja, was das für ein Segen ist. Der Fehler, den der Mann gemacht hat, ist der Umgang mit seiner reichen Ernte. Anstatt die Ernte an Menschen zu verteilen, die es brauchen, hortet er alles und behält es für sich. Der Mann ist also von Habgier, von Sicherheitsgedanken und von Egoismus angetrieben. Dabei vergisst er etwas, das auch wir heute im Trott unseres Alltags schnell vergessen. Durch die beiden letzten Verse wird nämlich deutlich, was das göttliche Prinzip ist, das diesem Text zugrunde liegt. Und was auch wir als Nachfolger von Jesus Christus unserem Leben zugrunde legen sollten. Wonach wir leben sollten. Und das wird ganz, ganz deutlich in Psalm 90, Vers 12. Dieser Vers ist schon noch tausende Jahre älter als das Gleichnis, aber er beschreibt das. Hier steht, lass uns begreifen, welche Zeit wir zum Leben haben, damit wir klug werden und es vernünftig gestalten. Lass uns begreifen, welche Zeit wir zum Leben haben, damit wir klug werden und es vernünftig gestalten. Vielleicht klingt die Luther-Übersetzung in deinem Ohr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Es geht Jesus bei dieser Warnung vor Habgier also um Leben und Tod. Ich vermute, dass der Bruder mit dem Erbstreit vom Anfang nicht damit gerechnet hat, dass es so existenziell wird, als er Jesus angesprochen hat. Aber vor Gott können wir nichts verbergen. Er sieht uns ins Herz und er sieht, dass wir Menschen in unserem Leben und dass wir unser Leben an unseren Besitz hängen. Seine Frage, wem gehört dann, also nach dem Tod, das, was du angesammelt hast? Die zeigt das. Und seine Aussage, so geht es dem, der für sich selbst Schätze anhäuft, aber bei Gott nichts besitzt, sind aber eine Einladung. Sie sind eine Einladung, nicht in den Kategorien dieser Welt zu denken, sondern mit einer Auferstehung und einer nächsten Welt zu rechnen, in der Kapital und Besitz keine Rolle mehr spielen. Das, womit wir uns gerade beschäftigt haben, dieses gesellschaftliche System, in dem wir nun mal leben, das uns nach Kapital und Besitz bewertet und kategorisiert, das wird dann keine Rolle mehr spielen. Es werden andere Schätze wichtig sein. Aber diese Schätze, die haben schon was mit der diesseitigen Welt zu tun, mit unserem Jetzt, mit unserem Leben auf Erden. Denn Gott lädt uns nicht nur ein, in den Kategorien, diese Kategorien dieser Welt hinter uns zu lassen, sondern auch bereits heute in unserem Leben sich von neuen Kategorien leiten zu lassen. Gottes Reich ist nämlich bereits angebrochen. Mit Jesu kommen hat er eine neue Welt aufgemacht und von dieser dürfen wir auch jetzt schon Teil sein. Das bedeutet ja nicht, dass wir irgendwie versuchen müssen, da denke ich nämlich manchmal in solchen Zusammenhängen dran, im Diesseits so abzuwarten und zu gucken, ja okay, dann verteile ich das jetzt mal großzügig und gucke, dass ich so über die Runden komme und so weiter. Darum geht es nicht, nein. Gottes Reich will uns jetzt schon Leben in Fülle geben. Und diese Sätze, die Jesus am Ende von dem Gleichnis sagt, die erscheinen uns sehr appellativ, sehr wie eine Warnung und er warnt ja auch ganz, ganz konkret davor. Aber Leute, lasst es uns als Einladung verstehen. Wir müssen es nur manchmal etwas deutlicher hören. Es gibt diese Welt und es gibt eine neue Welt. Jesus fordert uns heraus, das beides zusammenzudenken, nicht getrennt voneinander. Er verurteilt Besitz an keiner Stelle, aber er gibt ihnen einen angemessenen Stellenwert. Einen vergänglichen Stellenwert, der im Vergleich zu den himmlischen Schätzen unbedeutend ist. Der Grundbesitzer denkt nur in den diesseitigen Kategorien. Aber etwas anderes ist ihm auch nicht möglich, wie wir festgestellt haben, denn er lebt nicht mit der Gewissheit, dass es ein Leben nach dem Tod geben wird. Aber Gottes Reich, wie ich gesagt habe, ist schon angebrochen. Und nicht erst, wenn wir sterben, sondern bereits im Hier und Jetzt. Und es gibt ganz greifbare Fakten, an denen wir das festhalten können. Wir sind eine Gemeinde. Wir sind eine Gemeinde, eine Gemeinschaft der Kinder Gottes. Wir treffen uns hier nicht einfach, weil wir in einer Warteposition sind und irgendwie ertragen müssen, was wir hier auf Erden noch erleben. Ja, wir müssen es auch manchmal ertragen und ja, wir warten auch darauf, dass Jesus wiederkommt. Aber wir sind auch, positiv gesprochen, ein Zeichen dafür, dass das Reich Gottes schon angebrochen ist. Deshalb hängt hier ein Kreuz. Es ist nicht irgendein Zeichen. Es ist eine Erinnerung daran, dass Gottes Reich bereits angebrochen ist. Eine Erinnerung daran, dass Jesus den Weg bis zum bitteren Ende, bis zum schrecklichen Tod am Kreuz gegangen ist, damit wir in ihm Leben haben, und zwar Leben in Fülle. Er allein verdient, dass wir uns mit allem, was wir haben, auf ihn werfen und das empfangen, was nur er geben kann. Aber die Habgier, die hindert uns eben daran. In Jesu Namen ist aber Vergebung und Gnade. Also fasse Mut und komm zum Kreuz. Sag Jesus, wo du dich nicht von seinen göttlichen Prinzipien hast leiten lassen. Er kennt dich und er liebt dich. Ich bete und dann wollen wir gemeinsam singen. Jesus, wir haben gehört, was dein Urteil über habgieriges Leben ist. Wir fühlen uns ertappt und wir brauchen deine Gnade. Zeige uns, welche Lebensbereiche deine göttliche Erneuerung brauchen. Vielen Dank, dass du uns immer wieder einlädst und dass dein Wort uns hilft, mehr und mehr zu verstehen, dass dein Reich bereits angebrochen ist und wir schon jetzt Leben in Fülle empfangen dürfen. Und Herr, wir bitten dich um Vergebung, da, wo wir nicht so gehandelt haben, wie es dir gefällt. Wir bitten dich um Vergebung, wo wir im Streit sind mit anderen über Geld. Im Streit mit unserer Familie über ein Erbe, wo wir mehr an uns denken und an das, was wir vielleicht noch haben und anschaffen könnten und uns dabei von der Habgier leiten lassen. Herr, du bist derjenige, der unsere Herzen erneuern kann. Heiliger Geist, du bist derjenige, der in uns Großzügigkeit wachsen lassen kann und wirken lassen kann. Wir möchten gemeinsam als Gemeinde vor dich kommen und dir danken dafür, dass du uns auch in dieser Welt schon sichtbare Zeichen dafür gegeben hast, dass dein Reich angebrochen ist und dass das Leben in Fülle nicht erst anfängt, wenn wir diese Welt verlassen. Herr, wir danken dir für deine Größe, für deinen Segen und deine unendliche Gnade. Amen.